Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag aus dem ersten Brief des Johannes im 5. Kapitel. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir bitten dich, wirke durch dein Zeugnis Glauben und Hoffnung in uns, damit auch wir Zeugen für dich werden können. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, in unseren Versen fasst der Apostel Johannes noch einmal zusammen, um was es in seinem Brief geht. Was er in den vorherigen Kapiteln erklärt hat, das wird jetzt noch einmal auf den Punkt gebracht. Das ist das Zeugnis, so beginnt er seine Zusammenfassung. Um zu verstehen, was er mit diesem Zeugnis eigentlich meint und von wem dieses Zeugnis stammt, müssen wir ein wenig ausholen. Wenn wir irgendwo ein Zeugnis einreichen, zum Beispiel unser Abiturzeugnis oder ein polizeiliches Führungszeugnis, dann beweisen wir damit, dass unsere Angaben tatsächlich wahr sind. Wir haben also einen offiziellen Nachweis, dass das wirklich stimmt, was wir da sagen. Damit sie wirklich gültig sind, ist es bei manchen Zeugnissen notwendig, dass sie beglaubigt werden. So ähnlich war das auch schon im antiken Israel. Auch dort mussten mindestens 2 oder 3 Zeugen ein Zeugnis bestätigen, damit es offiziell anerkannt wurde. Deshalb betont Johannes, dass das Zeugnis, das er seinen Lesern hier vorlegt, auch von 3 Zeugen bestätigt wird. Kurz vor den eben gehörten Versen schreibt er, denn 3 sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die 3 stimmen überein. Geist, Wasser und Blut. Das sind 3 ganz entscheidende Elemente, die Johannes auch schon in seinem Evangelium verarbeitet hat. Johannes der Täufer berichtet davon, wie der Heilige Geist bei der Taufe Jesu auf ihn herabkommt. Der Geist bezeugt das, was Gott zugleich auch aus dem Himmel sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und nur im Johannesevangelium wird berichtet, dass bei der Kreuzigung Wasser und Blut aus der Seitenwunde Jesu hervorkommt. Beides bezeugt nicht nur, dass Jesus ein wirklicher Mensch war, der am Kreuz gestorben ist, sondern dahinter steckt noch eine tiefere Bedeutung. Denn sowohl Wasser als auch Blut sind Flüssigkeiten des Lebens. Wasser ist lebensspendend und wir brauchen jeden Tag in unserem Leben Wasser. Schon damals im Gespräch mit der samaritanischen Frau am Brunnen hatte Jesus angekündigt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und auch das Blut ist ein Träger des Lebens. Im Blut ist das Leben, heißt es schon im Alten Testament. Als Lamm Gottes wird Jesu Blut zur Sühne für unsere Sünden vergossen. Sein Leben wird für unser Leben gegeben. Diese 3 Zeugen kommen daher nicht nur im Leben Jesu vor, sondern spielen auch bei uns im Leben der Kirche eine entscheidende Rolle. Denn der Heilige Geist ist nicht nur ein Zeuge durch sein Wort, sondern auch durch das Wasser der Taufe und das Blut des Abendmahls. Das Zeugnis, von dem Johannes in unseren Versen spricht, wird also sowohl in Jesu Leben als auch in unserem Leben durch diese drei Zeugen Geist, Wasser und Blut bestätigt. Nachdem wir gehört haben, durch wen uns dieses Zeugnis vermittelt wird, kommen wir jetzt zum wirklichen Inhalt dieses Zeugnisses. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Ja, das könnte auch die Zusammenfassung der ganzen Bibel sein oder unseres ganzen christlichen Glaubens. In Jesus Christus haben wir das ewige Leben. Das ewige Leben finden wir nicht in irgendwelchen Philosophiebüchern als eine abstrakte Idee. Das ist keine bloße Theorie, wie es mal nach dem Tod weitergehen könnte. Und wir finden das ewige Leben auch nicht als einen Schatz am Ende des Regenbogens oder als einen heiligen Gral. Im Mittelalter haben ja wirklich einige Leute nach so einem Schatz gesucht, weil sie dachten, er könne das ewige Leben vermitteln. Und auch heute glauben noch viele Menschen an Steine oder andere Dinge, von denen sie sich Leben und Heilung erhoffen. Nein, das ewige Leben finden wir nur in der einen Person, Jesus Christus. Wer nicht nur im Kopf über ihn nachdenkt, sondern eine wirkliche, lebendige Beziehung zu ihm hat, der hat schon das ewige Leben. Wer wirklich glaubt, dass dieses kleine Jesuskind in der Krippe an Weihnachten für ihn dort liegt und dass dieser Mann am Kreuz für ihn am Karfreitag dort hängt, der hat schon das ewige Leben. Wer Jesus schon in dem Wasser der Taufe in sich aufgenommen hat und im Blut des Abendmahls immer wieder empfängt, der hat schon das ewige Leben. An Jesus Christus hängt alles. Das Schicksal jedes Menschen entscheidet sich an seinem Verhältnis zu dieser Person. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Diese Botschaft sollen alle Menschen hören. Gerade weil wir Menschen dazu veranlagt sind, nach dem Leistungsprinzip zu denken. Wenn ich das ewige Leben von Gott bekommen will, dann muss ich schon dafür etwas leisten. Ich muss mich anstrengen und Gutes tun, dann wird Gott mich am Ende schon dafür belohnen. In jeder menschlichen Religion geht es am Ende um dieses Leistungsprinzip. Tue Gutes, dann wird Gott dir am Ende auch Gutes tun. Wie kommt es wohl, dass sich in fast jeder Kultur auf der Erde Kulte entwickelten, dass man Opfer darbrachte, und dass man sich gegenseitig mit moralischen und asketischen Leistungen überbot? Überall ging es darum, die Gottheiten gnädig zu stimmen. Diese Denkweise steckt ganz tief in uns Menschen drin. Selbst bei uns Christen, die wir unser ganzes Leben lang in die Kirche gehen. Und selbst bei lutherischen Christen. Eigentlich kennen wir ja die Aussagen von Luther und den anderen Reformatoren, wie zum Beispiel, dass wir allein aus Gnaden selig werden. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir das schon wirklich verstanden und mit dem Herzen verinnerlicht haben. Nach einem Gottesdienst habe ich einmal gehört, wie eine ältere Dame, die ihr ganzes Leben lang zur Gemeinde gehört hat, zum Pastor kam und sagte: "Ach ja, Herr Pastor, die Hauptsache ist doch eigentlich, dass wir uns alle anstrengen." Nein, zum Glück ist das nicht so. Denn wenn es am Ende nur auch nur ein bisschen auf unsere eigene Anstrengung ankommt, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Dann könnten wir uns nie wirklich sicher sein, ob unsere Bemühungen am Ende ausreichen. Immer wieder müssten wir uns fragen: Bin ich wirklich gut genug? Was ist, wenn Gottes Messlatte doch ein wenig höher liegt? Was ist, wenn dieser eine Ausrutscher in meinem Leben doch ein Ausrutscher zu viel war? Solange wir auch nur in der geringsten Weise auf unsere eigenen Werke schauen, haben wir keine Heilsgewissheit. Denn wer könnte nach Gottes Maßstäben wirklich von sich behaupten, dass er ein guter und perfekter Mensch ist? Niemand. Aber doch mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme ist eben Jesus Christus. Mit seinem sündlosen Leben und seinem stellvertretenden Leiden und Sterben für uns hat er uns das ewige Leben beim Vater erworben. Deshalb hängt alles an diesem Verhältnis zu ihm. Deshalb hebt Johannes es hier so hervor. Allein auf Jesus Christus kommt es an. Diese ganzen Fragen spielen dann überhaupt keine Rolle mehr, wenn wir zu ihm gehören. Denn selbst die größten Sünder finden bei Gott Vergebung. Denken wir nur an den Kriminellen, der neben Jesus am Kreuz hängt. Der hatte sein ganzes Leben verkorkst. Und doch bittet er Jesus: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Egal, was in deinem oder in meinem Leben auch vorgefallen sein mag, Jesus Christus kann die größte Sünde vergeben. Diese Botschaft sollen alle Menschen auf der Welt hören. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Kirche Christus immer im Mittelpunkt hat, dass sich alles um ihn dreht. Wo es nicht mehr um Jesus geht, da hat Kirche nichts mehr zu sagen. Da ist sie hohl und leer. Da stellen dann Kritiker zu Recht die Frage, wofür wir die Kirche in der heutigen Zeit eigentlich noch brauchen. Denn dann hat sie ihre Existenzberechtigung verloren. Es gibt genügend andere soziale Vereine oder Organisationen. Aber die Kirche hat auch heute immer noch das gleiche Zeugnis wie damals Johannes, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Fröhlich und mutig darf und soll diese Botschaft auch heute noch laut werden. Natürlich wird es Leute geben, die diese Botschaft ablehnen. Die hat es immer schon gegeben. Und natürlich können wir niemanden dazu zwingen, daran zu glauben. Glauben zu erzwingen, das hat noch nie wirklich funktioniert. Man denke nur einmal an die sogenannte Schwertmission unter Karl dem Großen, der die Leute in seinen eroberten Gebieten zwangstaufen ließ. Keine besonders glorreiche Idee. Aber wie Petrus und Johannes es vor dem Hohen Rat getan haben, so legen wir als Christen auch heute noch Zeugnis von Jesus ab. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Vor allem soll dieses Zeugnis aber uns, die wir an Jesus glauben, immer wieder trösten. Johannes schließt mit dem Vers: Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Als Christen haben wir eine Heilsgewissheit, die man in keiner anderen Religion finden kann. Denn wir werden nicht erst das ewige Leben irgendwann einmal bekommen, sondern wir haben es schon. Wir besitzen es jetzt schon. Es kann uns keiner mehr nehmen. Als Martha nicht versteht, dass Jesus ihren Bruder Lazarus nicht erst am jüngsten Tage, sondern jetzt sofort von den Toten auferwecken will, da sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der hat das Leben, auch wenn er stirbt. Denn wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ja, das glauben wir. Denn Jesus hat nicht nur Lazarus, die Tochter des Jairus und den Jüngling zu Nein von den Toten wieder auferweckt. Er hat auch mit seiner eigenen Auferstehung gezeigt, dass er ein für alle Mal der Herr über Leben und Tod ist. Und so müssen wir, die wir an ihn glauben, auch keine Angst mehr vor dem Tod haben. Der kann uns ja doch letztlich nichts mehr anhaben. Wir können ihn, wie Luther, sogar als Schlaf bezeichnen. Denn so wie wir jeden Morgen vom Schlaf aufstehen, werden wir auch einmal in Ewigkeit auferstehen. Und selbst vor dem jüngsten Gericht brauchen wir uns nicht zu fürchten. Johannes überliefert uns in seinem Evangelium selbst, was Jesus darüber sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Unsere Sünden und Verfehlungen werden nicht noch einmal hervorgeholt werden, weil wir einen Anwalt haben. Und dieser Anwalt wird einmal sagen, du gehörst zu mir und in mir hast du das ewige Leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.